der Frieden eingetreten ist.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese freundliche Begrüßung und natürlich werde ich mich immer für Frieden einsetzen. Es ist mein Herzensanliegen, seit ich politisch denken kann und das ist seit 1983. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam dazu, dass es 40 Jahre sind und es gab in den 40 Jahren leider immer den Zustand des Krieges und den müssen wir für unser Land zumindest abwenden, denn leider gibt es keine Welt ohne Krieg bisher, aber dafür müssen wir hier stehen und dafür kämpfen und streiten, damit es nicht zu einem Krieg kommt, an dem Deutschland wieder beteiligt ist. Ich bin froh, hier in Ravensburg zu sein. Denn letztes Jahr gab es ja eine Kontroverse darum, ob ich überhaupt in diese Stadt kommen durfte. Damals zeigte mir das Bürgeramt dieser Stadt eine Karte, wo ich nicht betreten durfte. Und das war ausgerechnet hier der Marienplatz und diese wunderschöne Innenstadt. Und ich habe gesagt, das ist doch tiefstes Mittelalter. Aber dann habe ich gelesen, ja, die Hexenverfolgung fing ja auch an in Ravensburg, aber sie endete auch hier und das ist heute ein Grund, dass wir uns darüber freuen können, dass wir wieder frei uns versammeln können, ohne weitere Auflagen und deshalb danke euch, dass ihr so lange so mutig dafür gekämpft habt, denn das wäre ohne euren Einsatz nicht möglich gewesen. Ich weiß, die hätten diese Maßnahmen nie aufgehoben, wenn wir nicht alle gemeinsam Widerstand geleistet hätten und für die Freiheit gekämpft hätten. So wie Nico eben gesagt hat, gibt es noch viel aufzuklären und aufzuarbeiten. Und ich sage nicht Schwamm drüber, so wie das viele in Berlin offensichtlich wollen. Herr Spahn hat ja schon frühzeitig gesagt, man wird sich wohl viel verzeihen müssen. Nein, es gibt Punkte, an denen kommt man nicht vorbei. Man kann nicht einfach sagen, wir verzeihen. Wir müssen zumindest erstmal eine Erklärung dafür bekommen, was Sie mit uns gemacht haben. Sie haben uns in eine Diktatur verwandelt, selbst wenn das im Moment etwas aufgehoben ist. Aber es sind ja diese Gesetze noch da, das Infektionsschutzgesetz gilt ja noch. Es ist im Moment nur nicht voll angewendet, aber Sie können es jeden Tag wieder aus der Schublade ziehen und sagen, Leute, es gibt ein anderes Virus, wir müssen euch wieder drangsalieren und ihr dürft euch nicht versammeln, nicht frei reden, ihr dürft euch nicht treffen. Das können Sie jeden Tag wieder tun und das müssen wir fordern, dass das abgeschafft wird und zwar bedingungslos. Und dann kann man vielleicht das Wort Verzeihung in den Mund nehmen. Wir stehen heute vor allen Dingen auch in einer anderen Krise als vor einem Jahr. Wir haben es heute mit der Frage nach Krieg oder Frieden zu tun. Und Bundeskanzler Scholz hat sich ja unglaublich gewunden, bis er sich hat über die rote Linie tragen lassen, doch Panzer zu schicken. Erst die Marder-Panzer, so wie Frau Baerbock immer sagt, die ganzen Tierpanzer, jetzt Leopard-Panzer. Ja, die Frau ist besonders qualifiziert, merkt man immer an solchen Punkten. Aber Herr Scholz hat offensichtlich verstanden, dass wenn er bestimmte Dinge tut, dass man die in Moskau so sieht, als wäre Deutschland damit Kriegspartei. Und ich habe gestern mit Herrn Peskow, dem Berater von Herrn Putin, nochmal telefoniert und er sagte, ja, der Bundeskanzler ruft heute auch schon wieder an. Der will uns immer noch weismachen, es sei kein Kriegseintritt. Aber wenn Deutschland Waffen liefert in eine Kriegsregion, dann ist das der Bruch des Völkerrechts, nämlich nach Artikel 7 der UN-Charta. Es ist verboten, Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Und das gilt für Deutschland ganz besonders mit unserer Geschichte. Das müssen wir wieder klar machen. Wir werden damit Kriegspartei und wir müssen sagen, nein, wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass es eine Beistandsverpflichtung gäbe. Und ich möchte um Gottes Willen eins nicht tun und zu sagen, dass russische Bomben schöner wären als amerikanische. Nein, das sind sie nicht. Krieg ist ein Verbrechen und zwar überall, wo er passiert. Und natürlich sage ich das auch meinen russischen Gesprächspartnern immer. Ich sage, ihr könnt das nicht einfach machen, die Bevölkerung bombardieren. Nein, das geht nicht. Aber wir müssen dann eine Verhandlungslösung finden und die finden wir nicht mit Waffen. Es gibt ein schönes Schild, was ich auf einer Demo neulich gesehen habe. Da stand, wer Krieg will, schickt Waffen. Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Und genau das müssen wir jetzt tun im Sinne der Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Selbst Helmut Kohl war damals vorsichtiger bei solchen Sachen. Sonst hätte es nämlich die deutsche Einheit nicht gegeben. Man muss miteinander reden. Sogar in den dunkelsten Zeiten gibt es immer einen Weg und einen Kanal, miteinander zu reden. Und den versuche ich jetzt auch noch aufzumachen, damit überhaupt noch miteinander gesprochen wird. Weil offensichtlich der Kanzler und Frau Baerbock jegliches Porzellan mit dem Kreml zerschlagen haben. Und wir müssen deshalb mit Nachdruck sagen, wir sind die antifaschistische Friedensbewegung des Jahres 2023. Wir sind die Antifaschisten. Im Krieg heißt es, stirbt die Wahrheit zuerst. Nun, das stimmt, aber ich muss eins dazu sagen, sie stirbt nicht so einfach, sondern sie wird ermordet. Und zwar durch Medien, insbesondere unseren Mainstream-Medien in diesem Land, die auch schon während der Pandemie so viel Lügen verbreitet haben. Sie wollen uns jetzt weismachen, dass so einfach bei Herrn Putin eine Sicherung durchgeknallt wäre und er deshalb die Ukraine überfallen hätte. So als gäbe es keine Vorgeschichte. Aber man muss doch ganz genau hingucken, was ist vorher passiert. Und ich war bei einigen dieser Dinge live dabei. 1991 hatte ich ein Interview mit Michail Gorbatschow, dem Präsidenten der Sowjetunion. 12 Tage vor dem Untergang der Sowjetunion. Und ich habe ihn damals gefragt, was macht man eigentlich mit den ca. 15 Millionen Menschen, die russischsprachig und kulturell sich Russland zugehörig fühlen, die am nächsten Morgen in einem anderen Land aufwachen werden und da wie Fremde dann gelten oder wie Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse. Und Herr Gorbatschow sagte damals, ich konnte das nicht mehr aushandeln, mir lief die Zeit weg, ich konnte es leider nicht verhindern. Ich kann nur hoffen, dass es friedlich bleibt. Und jetzt muss man eins sagen, im Januar 1991 hat sich die Krim für unabhängig erklärt von der Sowjetunion. Sie hat nicht etwa gesagt, sie möchte zu Russland gehören. Die Bevölkerung sagte, wir sind unabhängig und sie wollten aber auch nicht zur Ukraine gehören. Und im Juni oder Juli des gleichen Jahres hat sich dann die Ukraine auch für unabhängig erklärt und im selben Atemzug gesagt, aber die Krim gehört zu uns. Also wer hat denn hier das Völkerrecht zuerst gebrochen? Das war doch nicht Russland, sondern das waren die Ukrainer, die damals ihre Unabhängigkeit haben wollten und gleich auch noch die Krim behalten wollten. Das sind Dinge, die sind die Fakten und das muss man allen sagen, wenn man darüber spricht, wer zu wem gehört. Und ich bin sowieso ein Anhänger dessen, dass man sagt, das Selbstbestimmungsrecht der Völker soll entscheiden, wer wohin gehört. Und wenn wir sagen, die Ukraine sei unabhängig und frei, selbstverständlich haben sie das Recht, frei und unabhängig zu leben und auch in Frieden selbstverständlich. Aber sie können doch dann nicht einfach sagen, sie bombardieren die Bevölkerung, die sich zu Russland zugehörig fühlt. Und das ist genau das, was seit 2014 passiert ist. Es wurde ein Apartheid-System eingeführt, rassistisch, wie in früheren Südafrika. Man muss das vergleichen. Historische Vergleiche sind immer schwierig, aber in dem Punkt, muss ich sagen, war es tatsächlich wie ein Apartheid-Regime, was Kiew mit der Ostukraine gemacht hat. Die Menschen durften dort nicht ihre eigene russische Sprache sprechen mehr. Es wurde verboten, in den Schulen auf Russisch zu unterrichten. Wenn man Ämter besucht hat, durfte man nicht mehr Russisch sprechen. Also wir sind ja hier im schönen Schwaben in Baden-Württemberg. Ich bin aus Berlin. Wenn man uns Berlinern sagen würde, ab morgen müsst ihr alle schwebeln, geschweige denn, dass ich da eine komische Figur bei abgeben würde, denke ich mal. Ja, dann gäbe es keine Buletten aus Berlin, sondern Bullets over Berlin. Und wir würden auf jeden Fall das nicht mitmachen. Oder wenn man den Bayern sagen würde, ihr müsst dann alle Sächsisch reden ab morgen. Da würden doch die Bierzelte brennen, liebe Leute. Das geht nicht. Und genau das hat man aber versucht in der Ostukraine. Und natürlich haben die Menschen sich irgendwann gewehrt. Und das ist tragisch, dass es daraus einen Bürgerkrieg gegeben hat. Aber auf jeden Fall hat Russland den nicht angefangen. Und das muss man mal klar festhalten. Der Aggressor war nicht Russland, sondern da sind andere Mächte im Spiel gewesen, unter anderem die Amerikaner, aber auch die Europäische Union. Ich habe als Brüssel-Korrespondent in den Jahren 2004 bis 2014 gearbeitet. Und ich habe so ziemlich jeden ukrainischen Präsidenten oder Ministerpräsidentin, Timoschenko hieß die damals, befragt zum Verhältnis zu Russland. Sie hatten nämlich immer die Erwartung, sie kommen bald in die EU. Und der Kommissionspräsident damals, Herr Barroso, und auch der Parlamentspräsident, Jerzy Buzek, haben immer den ukrainischen Präsidenten so klar gemacht, wenn ihr das umsetzt, was wir wollen, also Korruption bekämpfen, da sind sie heute noch dabei und nicht besonders erfolgreich, ja, möglichst das mit den Leihmütterschaften abschaffen, das ist nämlich Menschenhandel, ja, und so diverse andere korrupte Sachen, wenn ihr das alles in den Griff kriegt, dann kommt ihr mal in die EU. Das war so die rote Mohrrübe, die man ihnen vorgehalten hat. Und die haben das auch geglaubt. Also diese Präsidenten, wenn ich mit denen dann gesprochen habe, die haben das wirklich geglaubt, dass das ernst gemeint war. Und deshalb haben sie ihrer Bevölkerung damals gesagt, ihr müsst jetzt nur schön demonstrieren, ihr wollt in die EU und dann werden wir das regeln. Jetzt gab es einen Punkt, an dem wir sehen mussten, dass es scheitern musste. Wenn man in die EU kommt und ein EU-Assoziierungsabkommen schließt, dann heißt das auch Freihandel. Dann ist man Teil der EU. Jetzt hatte die Ukraine allerdings schon, auch aus traditionellen Gründen, ein Zollfreihandelsabkommen mit Russland und Belorussland. Und sie haben natürlich auch Warenaustausch intensiv dort betrieben. Und es ging also nicht, dass man das eine aufkündigt, um das andere zu bekommen. Man kann aber nicht mit beiden Beinen, mit dem einen hier und mit dem anderen dort stehen. Das sieht man ja auch in Nordirland, wo das mit dem Brexit das gleiche Problem darstellt. Wir sehen ja, wie schwierig das ist, sowas zu lösen. Aber wenn auch immer man es lösen muss, dann muss es diplomatisch und friedlich sein. Und das hat die EU versäumt. Man hat den Leuten gesagt, ihr kommt in die EU und die NATO wird dann auch euch helfen. Und das war eine Lüge und die Lüge kam aus Brüssel und nicht aus Moskau. Das also zum Anfang der ganzen Geschichte. Jetzt hat ja Frau Merkel neulich zugegeben und dachte noch, sie sagt damit etwas, was sie entlastet, nicht als Putinistin oder Putin-Freundin gesehen zu werden. Da haben ja alle immer Angst vor. Ich musste mir das auch schon anhören, ich sei ein Putin-Freund. Also ich glaube, Herr Putin, so gut kennt er mich noch nicht, dass er mir die Freundschaft anbieten würde. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das wollte. Aber Frau Merkel hat ja dann in dem Interview mit der Zeit zugegeben, dass sie 2014, 2015 während des Minsker Verhandlungsprozesses Putin quasi in Sicherheit gewogen hätte, dass man nichts unternehmen würde, was die Souveränität Russlands angehen würde. Und sie sagte in diesem Interview, wir waren einfach noch nicht so weit. Die NATO war noch nicht so weit. Das heißt, sie hat zugegeben, dass es Kriegsvorbereitungen gegeben hat. Das hat bisher sonst immer nur Herr Putin gesagt, dass es so gewesen wäre. Aber Frau Merkel gibt das auch noch zu und denkt noch, sie hat dadurch, dass sie ihn hingehalten hat, auch noch dem Land gedient und dem Frieden gedient. Und das stimmt nicht. Sie ist in meinen Augen eine Kriegsverbrecherin, denn sie hat das mit ausgelöst, was jetzt passiert ist. Und jetzt muss ich ganz doll aufpassen. Es ist nämlich strafbar, nach deutschem Recht zumindest, einen Präsidenten zu beleidigen. Also der Jan Böhmermann, der hat das mal mit dem Herrn Erdogan etwas zu weit getrieben, glaube ich. Nun, ich bin ja nun kein Komiker. Aber was der Herr Steinmeier an Dreck am Stecken hat,
oh ja.
Und das muss man jetzt mal erzählen, wie das wirklich gelaufen ist. Da waren wir zusammen mit dem polnischen und mit dem französischen Außenminister in Kiew. Das war 2014 im Januar. Und damals sagte Herr Steinmeier zu dem gewählten und legitimen Präsidenten der Ukraine, Herrn Janukowitsch, wenn Sie freie Wahlen zulassen gegen Ende des Jahres, genügend Vorbereitungszeit, und wenn man das überwachen kann, dann können Sie bis dahin im Amt bleiben. Und dann gab es sogar ein Dokument, das wurde dann aufgesetzt und unterschrieben, und dann habe ich später gesehen, das wurde nicht unterschrieben von dem französischen Außenminister, Laurent Fabius. Dem bin ich dann hinterhergegangen mit meiner Kamera und habe gesagt, Herr Minister, warum haben Sie denn das nicht unterschrieben? Da sagte der, das war mir zu unseriös, sowas mache ich nicht mit. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da hat also der deutsche und der polnische Außenminister etwas ausgehandelt, was der französische Kollege für unseriös bezeichnet. Und nur so viel möchte ich dazu sagen, weil ich nenne selbstverständlich Bundespräsident Steinmeier keinen Kriegsverbrecher. Aber er muss unglaublich aufpassen, wenn das mal genau untersucht wird, welche Rolle er selber dabei gespielt hat. Er hat wahrscheinlich den Krieg mit befördert dadurch. Und das ist die Wahrheit, die ist historisch belegbar. Und da muss er sich warm anziehen, wenn er diese Fragen mal beantworten möchte. Jetzt ist schon so viel Milch verschüttet worden und wir sind an dem Punkt, dass offensichtlich eine friedliche Lösung nicht mehr möglich ist. Ich frage mich im Ernst, was denken die in Berlin, wie wir weitermachen sollen? Immer mehr Waffen schicken, demnächst wird die nächste rote Linie, die ja schon gezogen wurde, und Herr Scholz selbstverständlich wieder gesagt hat, das wird er nicht mitmachen, nämlich Kampfjets zu schicken. Also gestern sagte Herr Peskow in unserem Telefonat noch, er rechnet damit, immer wenn Herr Scholz sagt, er macht was nicht, dann ruft er auch Herrn Putin an und dann reden sie, ich weiß nicht über was eigentlich, wahrscheinlich über das Wetter. Weil es kommen immer zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse raus. Im russischen Fernsehen sagt man, dass Deutschland Kriegspartei ist. Im deutschen Fernsehen selbstverständlich sei das nicht so. Aber ich weiß eins, wenn wir einen Luftkrieg haben, dann wird auch Deutschland getroffen werden. Das lässt sich dann nicht vermeiden. Und ich verlange vom Bundeskanzler, dass er sich mal hinstellt und sagt, welche Konsequenzen seine Zeitenwende hat. Bisher hat er das nicht erklärt und wir haben das Recht zu erfahren, wann mit uns was passiert und ob uns Bomben auf den Kopf fallen. Das müssen wir erfahren. Und dann ist nämlich die Zustimmung zu seinen Waffenlieferungen gleich null in diesem Land. Das weiß ich, denn alle wollen Frieden in diesem Land. Das Wort Zeitenwende ist wahrscheinlich das Unwort des Jahres 2023. Weil wir werden es noch oft hören, die Zeitenwende. Aber es wird überhaupt nicht mit einem Inhalt versehen. Außer, dass man sagt, Doppelwumms. Ja, was ist das für eine Sprache? Ja, das ist auch keine Ideologie, da ist keine Philosophie hinter, da ist eigentlich gar nichts hinter, außer dem, dass man offensichtlich die Rüstungskonzerne immer reicher machen will, damit sie ihr Altmetall loswerden und Neues produzieren können. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, wir wollen keine Waffenlieferungen an niemanden und schon gar nicht an unsere Nachbarn in der Ukraine. Wir wollen in Frieden leben mit allen europäischen Völkern und keine Kriege in unserem Land sehen am Ende. Frieden schaffen ohne Waffen, das ist der Slogan, den wir schon übrigens vor 40 Jahren auch benutzt haben. Und ich sag mal, der ist so allgemeingültig und wir müssen jetzt sehen, dass das tatsächlich auch in Berlin gehört wird. Und wenn wir unsere Bewegung immer größer werden lassen, und das denke ich, das Potenzial haben wir, gerade hier in Ravensburg sehe ich, dass es immer mehr wieder werden, wo es in anderen Städten vielleicht schon wieder weniger geworden sind, die sich auflehnen gegen Diktatur, gegen Faschismus und gegen Krieg. Und ich bitte euch, haltet durch, macht weiter mit, jeden Montag und wenn es sein muss, auch an anderen Tagen in der Woche. Wir müssen ein klares Signal nach Berlin senden. Nein, wir machen nicht mit, wir wollen Frieden und wir stehen dafür ein und wir werden immer Widerstand leisten, aber auf der Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Ich danke euch ganz herzlich.